Hinter jedem Beruf steckt ein Mensch. Hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte. Herzlich willkommen zu Schüchtern bis Nüchtern. Der Podcast mit André Puchter. Fast live aus Berlin. Und jetzt geht's los.
Es gibt politische Karrieren, die verlaufen einigermaßen vorhersehbar. Und dann gibt es die Geschichte meines heutigen Gastes. Frauke Petri wächst in der DDR auf, erlebt noch als Jugendliche den Wechsel in den Westen, studiert Chemie, promoviert mit Auszeichnung, wird Unternehmerin und erhält 2012 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Dann kommt die Politik. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern der Alternative für Deutschland, steigt bis zur Bundessprecherin auf und wird zu einer der bekanntesten und umstrittensten Persönlichkeiten der deutschen Politik. 2017 kommt der spektakuläre Bruch. Dr. Frauke Petri zieht zwar direkt in den Deutschen Bundestag ein, erklärt unmittelbar danach aber, der AfD-Fraktion nicht anzugehören und verlässt schließlich die Partei. Es folgt die Blaue Partei, später der Rückzug aus dem Deutschen Bundestag. Man hätte also vermuten können, das Kapitel Politik ist abgeschlossen. Falsch gedacht. Heute ist Dr. Frauke Petri zurück. Mit Team Freiheit will sie weniger staatliche Eingriffe, weniger Bürokratie und mehr Eigenverantwortung. Sie selbst formuliert es so, Politik müsse sich zurücknehmen, damit Lösungen möglich würden. Mich interessiert heute aber nicht nur, was Dr. Frauke Petri politisch fordert. Mich interessiert, wie eine promovierte Chemikerin überhaupt zur Berufspolitikerin wurde. Wie sie heute auf ihren Anteil am Aufstieg der AfD blickt. Was Macht mit einem Menschen macht. Wie man mit öffentlicher Ablehnung lebt. Warum jemand nach all diesen Erfahrungen freiwillig noch einmal eine Partei gründet. Und ob die Frauke Petri von heute die Frauke Petri von 2015 eigentlich noch wählen würde. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Dr. Frauke Petri.
Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, liebe Frau Dr. Petri, ich freue mich, dass Sie mein Gast sind. Und wann haben Sie denn zuletzt einen kompletten Tag verbracht, ohne über Politik zu sprechen?
Freiwillig vermute ich selten, aber hin und wieder erwischt mich so ein Migräneanfall. Und der legt mich dann so lahm, wie jeder, der Migräne hat, kennt das, dass tatsächlich mit Denken nicht viel ist und solche Tage sind dann notgedrungen politikfrei.
Da sitzen wir in einem Boot. Mich betrifft das auch schon seit 15 Jahren, deswegen eine Leidensgenossin. Ich kann das gut nachvollziehen. Und wenn man das tatsächlich hat, dann wäre auch eine Podcast-Aufzeichnung wie diese schlecht möglich.
Das stimmt.
Was bringt Sie denn zuverlässig zum Lachen im Alltag?
Meine Kinder. Das ist, und? Ja. Kinder ja. Erden einen wunderbar, aber sie sind das Ehrlichste an Reaktionen, was man im Leben bekommen kann. Und zwar auf so ziemlich alle Phänomene des Lebens. Und ja.
Und Kinder sind auch sehr ehrlich. Das heißt, sie sagen Ihnen auch mal, wenn etwas nicht stimmt oder wenn sie anderer Meinung sind.
Ja, logisch. Also
wie oft kommt das bei Ihnen vor? Ja. Wie oft kommt das denn bei Ihnen vor, dass Sie dann auch mal in eine Diskussion gehen mit Ihren Kindern?
Na, ganz häufig. Also das liegt aber auch an der Zahl der Kinder natürlich. Denn wenn alle Kinder zu Hause sind, dann sind es 10 und sind die Großen ja schon aus dem Haus. Mhm. Da gibt es immer Diskussionen. Und natürlich ist auch Mama da ein beliebter Sparringspartner.
Ja, und die Mama, die ist promovierte Chemikerin. Und wenn sie Deutschland in diesem Jahr 2026 als chemisches Experiment betrachten würden, ist die Reaktion denn noch kontrollierbar, liebe Frau Dr. Petri?
Naja, Politik ist ja keine Naturwissenschaft. Ich will das gar nicht werten, es ist einfach so. Und die Naturgesetze gelten für jede Naturwissenschaft und wir Menschen verhalten uns natürlich am Ende auch entsprechend unserer natürlich gegebenen Äußerungsmöglichkeiten oder Symptome, von denen ich immer sage, sie sind recht begrenzt mit Wut und Liebe und Hass und allen möglichen anderen Dingen, die wir körperlich merken. Aber Menschen verhalten sich in einem komplexen System sehr viel unvorhersehbarer als ein paar Reagenzien in einer designten Reaktion. Ja. Insofern ist Politik natürlich viel komplizierter.
Mhm. Nun haben wir aber natürlich inzwischen auch sehr viele Stoffe miteinander vermischt, von denen wir wissen, dass sie vielleicht auch problematisch reagieren könnten. Was wäre denn dann der erste Stoff, der Stoff, den Sie als erstes aus einem Reagenzglas nehmen würden? Wäre es eher so Bürokratie oder staatliche Regulierung?
Naja, das ist ja beides fast dasselbe, nicht? Also Bürokratie ist ja staatliche Regulierung und das, was wir so häufig als toxisch bezeichnen, was wir auch alle merken im täglichen Leben, dass da nicht erst seit Corona, aber seit der Phase noch viel mehr die Risse in der Gesellschaft quer durch Familien und Freundeskreise gehen, die haben genau damit etwas zu tun, dass aus meiner Sicht der Staat sich in Dinge eingemischt hat, graduell immer mehr über viele Jahre und Jahrzehnte, die ihn eigentlich nichts angehen. Und das führt dazu, dass dieser Wahlspruch oder dieses Motto der damals feministischen Bewegung in den 60er Jahren, alles Private muss politisch werden, leider Gottes Realität geworden ist. Und da, wo in jedem Winkel des Lebens, bei jeder Betätigung Politik eine Rolle spielt, denn das ist die Folge von staatlicher Einmischung, da wird's dann toxisch, weil es im Grunde keine Unterhaltung, fast kein Thema mehr gibt, wo man nicht merkt, Himmel, es ist schon wieder politisch.
Also darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen, über Bürokratie, über die demografischen Probleme, über die schwächelnde Wirtschaft oder vielleicht auch über einen Staat, der auch immer mehr Aufgaben an sich zieht. Was ist denn eigentlich komplizierter, Chemie oder Politik?
Na, definitiv Politik.
Und wo gibt es mehr toxische Verbindungen?
Naja, im Prinzip habe ich das gerade versucht schon zu erklären, dass das, was wir in der Gesellschaft erleben, weil Menschen sich ja eben nicht vorhersagbar immer verhalten und weil am Ende Gruppendynamiken etwas sehr Komplexes sind. Ja, eine Kettenreaktion kann auch komplex sein, aber selbst bei der Atombombe kann ich vorhersagen, was passiert. Ich kann es ausrechnen. Und das geht in der Gesellschaft nicht. Und ob eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung fällt, hängt manchmal an einigen wenigen Personen. Das ist in der Chemie anders. Also einzelne Moleküle verhalten sich in einer Reaktion entsprechend der Reaktionskinetik und Thermodynamik. Und das ist in der Gesellschaft anders. Insofern es ist komplizierter und die toxischen Elemente innerhalb einer solch komplexen Mischung sind nahezu nicht vorhersagbar.
Sie waren Unternehmerin, Sie waren Abgeordnete, Parteivorsitzende, Sie haben 6 Kinder, Sie gründen jetzt wieder eine Partei. Sie haben also gut zu tun. Wann haben Sie sich denn zuletzt gelangweilt?
Ich habe das ja öffentlich schon ein paar Mal gesagt. Ich habe so ein Bild vor mir, das ich da gern dazugeben möchte. Das muss so mit 12 Jahren gewesen sein. Da fuhr ich auf meinem Fahrrad bei uns durch die Siedlung, in der wir gewohnt haben in Schwarzheide. Wir haben so eine Eigenheimsiedlung gewohnt, die so in dem inneren Exilstreben vieler DDR-Bürger in den 70ern entstanden ist. Also damals konnte man nicht mehr raus. Die Mauer war längst gebaut. Da sind viele Menschen ins innere Exil gegangen und ein typisches Symptom des Exilverhaltens war, dass die Leute Häuser und Datschen gebaut haben. Dafür war der Osten ja ein bisschen bekannt, diese Wochenendhäuser. Das hatten meine Eltern nicht, aber wir haben in einem Eigenheim gewohnt. Und da fuhr ich mangels sozusagen Freunden, die gerade alle irgendwie unterwegs und beschäftigt waren, durch die Straßen und merkte wirklich, also mir fehlt gerade was. Also ja, aber das ist wirklich lange, lange her.
Lange, lange, aber noch doch so jung. Ja, Sie wurden 1900, ich möchte das Jahr jetzt gar nicht nennen, da Sie noch sehr jung sind, aber zumindest sind Sie in Dresden geboren als Tochter einer Chemikerin und eines Ingenieurs. Und Sie wuchsen, und das haben Sie schon erwähnt, in Schwarzheide auf, im Kreis Senftenberg, im Bezirk Cottbus. Sie sind in der DDR aufgewachsen. Welche Erinnerungen kommt Ihnen denn als erstes, wenn Sie an diese Kindheit denken?
Ach, naja, wie jeder habe ich natürlich einen Strauß von Erinnerungen, viel mehr positive als negative. Und die positiven haben ganz viel damit zu tun, dass meine Eltern wirklich hart für uns gearbeitet haben. Und wir zum Beispiel, was für viele DDR-Bürger völlig unnormal war, jedes Jahr 4 Wochen an die Ostsee gefahren sind. Also wir haben Camping gemacht, meine Eltern haben das bevor wir auf die Welt kamen, begonnen. Das heißt, wir waren immer mit dem Boot unterwegs. Ich habe Surfen gelernt später als Jugendliche und selbst zu DDR-Zeiten sind wir zwischen der Insel Rügen bzw. der Insel Ummerns, die ist so westlich vorgelagert als kleine Insel, und der Insel Hiddensee hin und her gefahren, haben geangelt, haben in der Ostsee gebadet und sind jedes Jahr einmal an den Punkt auf der Insel Hiddensee gefahren, in Kloster, wo man vom Leuchtturm aus in Richtung Freier Westen gucken konnte. Also ich sage immer, ich bin zwar in Schwarzheide zur Schule gegangen, aber emotional bin ich an der Ostsee groß geworden. Vielleicht auch deswegen habe ich zum Bundesland Mecklenburg-Vorpommern einfach eine besondere Beziehung.
Und wann haben Sie als Kind erstmals verstanden, dass es Dinge gibt, die man zu Hause sagen kann, aber besser nicht überall?
Genau, das gehört im Prinzip zu dem eher schwierigen Teil der Erinnerung, den man aber, sage ich, auch als Kind nicht als, ich würde sagen, traumatisch betrachtet. Als Kind akzeptiert man ja viele Dinge, weil man sie noch nicht hinterfragt, sondern weil man sie als gegeben hinnimmt, was ja auch eine wunderbare Eigenschaft von Kindern ist, um mit ganz vielen verschiedenen Gegebenheiten klarzukommen. Mhm. Und meine Eltern haben uns sehr, sehr früh im Grunde mit der Einschulung beigebracht, ich habe ja noch eine ältere Schwester, dass es Dinge gibt, die wir in der Schule nicht sagen dürfen. Und dass es sozusagen einen privaten, freien Raum gibt, das war das elterliche Haus. Und das war zumindest vermeintlich auch die Kirchengemeinde. Ich habe sie zumindest als solche einfach benutzt, auch wenn ich später erfahren habe, dass auch da die Stasi-Spitzel unterwegs waren. Zu Hause konnte ich alles fragen, alles sagen, alles diskutieren. Und unsere Eltern haben immer zur Verfügung gestanden, das auch anzunehmen, sich die Sorgen anzuhören, aber auch Dinge gerade zu rücken aus ihrer Sicht. In der Schule war mir von vornherein klar, geht das nicht. Und in der Schule waren halt auch diverse Vokabeln schlicht verboten. Und das wusste ich als Kind.
Ja, und Ihre Eltern wollten nicht, dass Sie Mitglied der Pionierorganisation werden. Haben Sie damals verstanden, warum ein, nennen wir es mal scheinbar kleines Formular, für Ihre Eltern eine grundsätzliche Entscheidung war?
Als Siebenjährige sicher noch nicht. Also ich behaupte, dass auch die meisten Siebenjährigen das nicht durchschauen. Aber ich habe das akzeptiert bzw. wahrgenommen. Es war ja auch nicht so, dass ich dann nicht Mitglied wurde. Also meine Eltern haben da uns zuliebe auch einen Spagat vollführt. Meine Eltern waren selbstverständlich nie Mitglied der SED. Mhm. Wir waren in der Kirche, damit waren wir sozusagen eingeordnet aus staatlicher Sicht. Wir haben später erfahren, dass mein Vater ab den 70er Jahren als Staatsfeind geführt wurde, was ja auch zu einer erklecklichen Anzahl von 26 IMs führten, die meine Familie überwacht haben. Gott sei Dank wussten wir das alles damals nicht in dem Detail. Aber ja. Jetzt müssen Sie einmal kurz helfen, jetzt habe ich den Faden verloren. Was eigentlich nicht verlieren
ja, es war. Ging, ja, nein, ich hatte Sie so ein bisschen gefragt. Ihre Eltern waren dagegen, dass Sie eben Mitglied der Pionierorganisation werden. Ja. Und meine Frage war, ob Sie denn das damals auch einordnen konnten. Oder ich frage es mal anders. Hat denn diese Erfahrung vielleicht auch früher als bei anderen Menschen ein Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen in Ihnen später erzeugt als Konsequenz daraus?
Naja, sie hat zumindest deutlich gemacht, dass in dem Diktatursystem der DDR es auf jeden Fall eine Diskrepanz gab zwischen dem, was gesagt wurde und was tatsächlich passierte. Und sehr früh habe ich gelernt, dass man auch zwischen den Zeilen lesen muss, wenn im neuen Deutschland Dinge beschrieben wurden, die man in der Tagesschau, in ARD und ZDF dann durchaus anders hören konnte. Also dass es sozusagen die eine Wahrheit nicht gibt und dass sie sehr im Auge des Betrachters liegt, das habe ich früh gelernt. Und jetzt habe ich den Faden noch wiedergefunden, was ich sagen wollte. Meine Eltern sind ja nicht auf Fundamentalopposition gegangen in der DDR, weil das geheißen hätte, dass sie vermutlich ihre Arbeit verlieren. Denn das kam ja in der DDR durchaus auch vor, wenn man mit dem Regime nicht völlig im Reinen war, sondern sie haben mich Mitglied werden lassen. Ich musste auch natürlich an diesen Pionierveranstaltungen teilnehmen. Sie haben sich aber geweigert, sozusagen in eine Uniform zu investieren. Das war ja so, dass man als Schüler in einer DDR-Schule sich ein sogenanntes Pionierhemd kaufen sollte. Das war einfach eine weiße Bluse oder ein weißes Hemd für Jungs mit den entsprechenden Abzeichen darauf. Also diese Uniformierung des Alltags, die begann ja schon in der Schule. Und da haben sich meine Eltern immer geweigert, das für uns zu kaufen, sondern da tat es halt eine ganz normale weiße Bluse, neutrale auch. Das war auch zugelassen. Aber es waren diese kleinen, letztlich unterschwelligen Erwartungshaltungen des Staates, denen die allermeisten folgten und meine Eltern ganz bewusst nie gefolgt sind.
Und dann blicken wir mal auf das Jahr 1989. Da ist Ihr Vater nach einer Reise im Westen geblieben, in der Bundesrepublik. Was versteht denn ein damals 13-jähriges Mädchen davon, dass der eigene Vater plötzlich nicht wieder nach Hause kommt?
Na alles, weil ich ja wusste, dass es passiert. Also natürlich war die Familie eingeweiht. Es war der dritte Versuch meines Vaters, im Westen zu bleiben. Also er war 86 schon einmal gereist, weil wir ganz viele Familienteile immer im Westen hatten. Mein Onkel ist 1955 vor dem Mauerbau abgehauen. Insofern ging dieses Thema deutsche Trennung und auch die Unterschiede zwischen Ost und West quer durch die Familie und war natürlich immer bestand ja von Diskussionen. Das Westpaket einmal im Jahr wurde regelmäßig vom DDR-Staat untersucht. Es wurden Dinge rausgenommen. Also wir haben das sozusagen das DDR-Regime von beiden Seiten kennengelernt. Und insofern war das für mich im Grunde eine Befreiung, weil ich aufgewachsen bin in der sicherlich auch naiven Vorstellung, die mein Vater mir mitgegeben hat, dass wir dieses Land irgendwann verlassen würden. Beziehungsweise, er hat das immer anders gesagt, er hat gesagt, Frauke, du wirst in deinem Leben den Kölner Dom irgendwann sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den sehen werde. Und als er dann diesen Entschluss, der lange in ihm gereift war, wirklich in die Tat umgesetzt hat, mit allen Gefahren, die das auch mit sich brachte, dann hätte man ihn geschnappt, wäre er sofort im Gefängnis gelandet. Und er war ja auch nach DDR-Recht ein Straftäter durch die Flucht. Ja. Dann wäre das schlimm ausgegangen. Insofern, ich fand das gut. Für mich war es eine Riesenchance. Das habe ich damals auch so gesehen und sehe es bis heute so.
Und Sie sind dann später mit Ihrer Mutter noch vor dem Fall der Mauer nachgezogen nach Bergkamen bei Dortmund. Hat das denn mit dem Kölner Dom und Ihrem Vater noch geklappt?
Ja, natürlich. Also mein Vater kam ja tatsächlich, also ich bin nicht nur mit meiner Mutter ausgereist, sondern selbstverständlich auch mit meiner älteren Schwester, die damals aber schon volljährig war, die gerade Abitur gemacht hatte. Tatsächlich ist mein Vater schon am Heiligabend des Jahres 89 wieder bei uns gewesen. Trotzdem waren das 8 Monate und die waren für die Familie auch schlimm, also besonders für meine Mutter. Aber auch wir wurden in der Schule natürlich ausgefragt. Auch wir mussten an der Stelle lügen, um unsere Familie zu schützen. Denn wir wurden natürlich gefragt, ob wir davon gewusst haben. Und hätten wir das zugegeben, dann hätte meine Mutter sehr vermutlich ihre Arbeitsstelle verloren, die sie ja brauchte, um weiterhin Geld für die Familie zu verdienen. Denn in der DDR brauchte man in der Regel 2 Verdiener, um den Alltag finanziell bestreiten zu können. Insofern, ja, also unsere Trennung hat Gott sei Dank nicht so lange gedauert wie die vieler anderer Familien, die solche Wege oder andere Wege gegangen sind, um das Land verlassen zu können. Und ab dem 6. Februar 1990 waren wir dann in Dortmund tatsächlich erstmal. Ich bin also in Dortmund in Schwerte und dann in Bergkamen in die Schule gegangen.
Wann war denn der Westen tatsächlich Ihr Zuhause und nicht mehr nur so der andere Teil Deutschlands?
Das ist eine gute Frage. Das hat viel mit Musik zu tun. Also ich spiele seit meinem 5. Lebensjahr Klavier und habe über die Musik und über meine Orgelausbildung, die ich dann ab 1991 in Dortmund zum nebenberuflichen Kirchenmusiker absolviert habe, ganz viele Menschen gefunden, die mit mir dieses Hobby teilten. Und ich glaube, das war so der richtige Schritt zum Heimischwerden. Und der zweitwichtigste war, dass ich die Schule nach einem halben Jahr nochmal gewechselt habe, weil ich in der ersten Schule einfach als DDR abgestempelt war. Und 1990 war ja die Zeit, in der nach der Öffnung der innerdeutschen Grenzen viele, viele DDR-Bürger in den Westen ausgereist sind, umgezogen sind. Nicht alle davon sind ja geblieben, aber das Gefühl gerade in Westfalen damals war, oh Gott, da kommt schon wieder jemand. Und das sagte mir auch jemand ins Gesicht, ich habe ja nichts gegen dich. Nein, das war auf dem Amt in Dortmund-Aplerbeck, als eine Mitarbeiterin dort der Stadtverwaltung sagte, ich habe ja nichts gegen Sie persönlich, aber müssen Sie alle hierher kommen? Und ich habe das nicht wirklich übel genommen, bei meinen Eltern hat das viel tiefere Spuren hinterlassen, denn die haben mit 50 Jahren im Prinzip fast alles aufgegeben, was sie sich bis dahin aus eigener Kraft erarbeitet hatten. Aber ich wollte halt auch nicht als DDR abgestempelt werden. Und in meiner zweiten Schule wusste das erstmal niemand für ein paar Wochen, bis meine Schülerakte dann nachgereist war. Und dann war ich angekommen und hatte Freunde gefunden, ehe das Etikett klebte.
So, und Ihre zweite Schule war das städtische Gymnasium von Bergkamen.
Die dritte, ja, genau.
Die dritte, genau. Und da haben Sie 1995 dann auch Ihr Abitur abgelegt. Und einer Ihrer Lehrer war der Schriftsteller Heinrich Peukmann. Der war ja bekannt durch Romanreihen, Krimiserie, Anselm Becker. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihren Lehrer?
Ich habe bei ihm tatsächlich Literaturunterricht gehabt und er war ein strenger Lehrer, was ich gut fand. Also ich habe bei ihm auch jetzt, war glaube ich auch ein fakultatives Fach Literatur, auch nicht wahnsinnig gute Zensuren gehabt, aber mich hat es interessiert und ich fand das, was er mir beigebracht hat, sehr spannend. Umso enttäuschter war ich, aber da war ja leider nicht der Einzige, der dann glaubte, in dem Moment sich über mich als Schülerin auslassen zu müssen, als ich in der Politik war. Und aber gut, das tun Menschen und lassen sich davor Karren spannen, im Nachgang hat sein Renommee bei mir durch das, was er da in der Zeitung gemacht hat, massiv gelitten. Man tritt halt nicht gegen eine ehemalige Schülerin nach.
Das sollte man nicht, nein.
Nee.
Das ist nicht schön. Aber gut, seitdem ist auch viel passiert. Und bevor wir noch ein bisschen über die Jahre danach sprechen, möchte ich Sie, liebe Frau Dr. Petri, heute auch ein bisschen über Ihre neue Partei ausfragen. Team Freiheit haben Sie die genannt. Ist denn Ihr Freiheitsbegriff ohne Ihre DDR-Kindheit, über die wir jetzt schon gesprochen haben, denn überhaupt zu verstehen?
Ja und nein. Also natürlich hat das Thema Freiheit, gerade persönliche Freizügigkeit und frei entscheiden zu können, vom Staat in Ruhe gelassen zu werden, auch mit den Diktaturerfahrungen der DDR zu tun. Aber natürlich hat es ganz viel auch damit zu tun, was in der Zwischenzeit passiert ist, wie sich die Bundesrepublik seit 1990 verändert hat und wie viel ich darüber verstanden habe. Denn dieses Verständnis, das war natürlich als Jugendliche in dem Alter noch nicht ausgeprägt. Mhm. Und dass es eine letztlich auch ewige Wahrheit dahinter gibt, dass Anreize, egal in welcher Struktur, zu bestimmten Verhalten führen und was eine Interventionsspirale ist und wie Märkte funktionieren. All dieses Wissen war natürlich im jugendlichen Alter noch nicht ausgeprägt. Aber sagen wir so, die Antenne für Freiheitsbeschränkungen, die ist mir natürlich mit der Vergangenheit eingepflanzt. Insofern ist diese Biografie vermutlich besser verständlich mit meiner Vergangenheit in der DDR.
Ja. Ja, Sie haben ja auch früh erlebt, was es bedeutet, wenn ein Staat sehr stark in das Leben seiner Bürger eingreift. Oder Sie haben das durch Ihre Eltern auch erlebt. Und wenn zwischen dem, was Menschen privat denken und dem, was sie öffentlich sagen, so ein bisschen unterschieden wird. Wann fühlen Sie sich denn persönlich frei?
Das ist eine gute Frage. Ja, und keine einfache. Also ich kann Situationen beschreiben, in denen ich mich unwahrscheinlich wohlfühle. Und das tritt immer dann ein, wenn ich den Blick aufs Meer haben darf. Das ist sozusagen eine sehr emotionale Freiheit. Ich fühle mich dann frei, wenn ich weiß, dass ich es in meiner Verantwortung steht, Dinge zu entscheiden und ich sowohl die positiven wie auch die negativen Konsequenzen tragen darf. Und wenn mir sicherlich ist Freizügigkeit dann ein großer Aspekt davon, vielleicht greife ich mal jetzt so einen ganz emotionalen, aber sehr politischen Moment auf, der auch gerade sehr aktuell ist. Also in den letzten Tagen ging zumindest durch das Internet eine Nachricht, dass es in Zukunft sehr viel schwieriger werden wird, für einen EU-Bürger im Nicht-EU-Ausland ein Konto zu haben. Es ist noch nicht komplett unmöglich, aber es wird immer schwieriger aufgrund europäischer Regulierung. Hm. Und das ist, sagen wir mal, eine kleine Stufe von einem Weg, der vor geraumer Zeit beschritten wurde von der Politik, vor allen Dingen in Brüssel, seine Bürger stärker zu kontrollieren. Und da bekomme ich DDR-Vibes. Wir sind noch nicht da, das sage ich auf Nachfrage auch immer ganz klar.
Ja.
Aber jeder, der Friedrich August von Hayek gelesen hat, weiß, dass man erst Märkte beschränkt, dass man dann Freizügigkeit auf welche Weise auch immer beschränkt und dass es am Ende mit der Beschränkung der Meinungsfreiheit endet oder darin kulminiert. Und dann gibt es irgendwann auch die Beschränkung der persönlichen Freizügigkeit. Und deswegen ist tatsächlich der Moment der politischen Freiheit, die ich fühle, der liegt ganz schön weit zurück. Da muss ich wirklich in die 90er gehen, in meine Schulzeit beziehungsweise in meinen Auslandsaufenthalt. Ich habe 3 Jahre in England studiert. Das waren für mich persönliche Momente großer Freiheit, die ja Gott sei Dank nicht für mich galten, sondern für alle. Und die sind seitdem aber immer weniger geworden.
Kann denn zu viel Freiheit vielleicht auch unfrei machen, beispielsweise wenn derjenige mit mehr Geld oder Macht automatisch auch mehr Möglichkeiten hat?
Also natürlich ist, sagen wir so, Freiheit ist immer begrenzt. Und die Frage ist, wo sie endet und wer diese Freiheit beendet. Macht entsteht auf verschiedene Art und Weisen. Aber was wir erleben ist, dass Freiheit inzwischen strukturell durch einen Machtapparat begrenzt wird. Und der Zustand, den Sie ja beschreiben oder postulieren, dass man das Geld auf der einen Seite andere unfrei macht, das ist ich möchte sagen, ein fast natürlicher Zustand. Also es ist immer so gewesen. Also ich bin immer ein großer Fan davon, erst einmal zu analysieren, wie ist denn die Natur des Menschen? Und davon ausgehend, und das ist natürlich aber am Ende sozusagen eine, wenn Sie so wollen, Ideologiefrage, ist ja, will ich Gesellschaft gestalten, indem ich den Menschen nehme, wie er ist und postuliere, dass wir ihn genetisch und damit in seinen Verhaltensweisen nicht ändern werden, jedenfalls nicht über den Zeitraum von, weiß ich nicht, Tausenden oder Zehntausenden von Jahren, weil die Evolution genau dieses Tempo hat. Oder sage ich, ich kann den Menschen politisch ändern. Logischerweise gehöre ich der Fraktion an, die sagt, wir müssen den Menschen nehmen, wie er ist, weil wir sonst Politik an der Realität vorbeimachen. So, und dann frage ich, wer kann sich diese Art von Macht mit Geld kaufen? Und da sage ich, im heutigen Deutschland kauft sich der Staat, die Politik, mit dem Geld seiner Bürger diese Macht. Und am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind das 10 Milliarden Euro pro Jahr. Andere würden sagen, es gibt Menschen, Privatmenschen, Unternehmer, die sich diese Macht kaufen. Und da ist Elon Musk immer so ein wunderbares Beispiel. Aber selbst der könnte sich 10 Milliarden pro Jahr nicht leisten. Also jedenfalls nicht auf Dauer. Und dann gibt es für mich noch den Unterschied zwischen diesen beiden Polen. Wenn das jemand mit seinem privaten Geld tut, dann macht mir das im Einzelfall nicht gefallen, aber dann ist es sein privates Geld, das er ausgibt. Tut das der Staat mit dem Geld seiner Bürger, ist das für mich viel problematischer. Also ich halte die strukturelle Aneignung von Öffentlichkeit mit viel Geld für viel gefährlicher, weil das immer sozusagen die Schwelle dazu ist, am Ende diese auch politisch zu missbrauchen. Also zentralisierte Macht, die immer auch Geld bedeutet, kann immer dazu benutzt werden, am Ende diktatorische Zustände zu erzeugen. Vor allen Dingen, wenn sie zentral verwaltet wird. Und wenn Privatmenschen, ob das ein George Soros ist, um mal das andere Spektrum zu nehmen, oder Elon Musk, mit ihrem privaten Geld sich Öffentlichkeit und damit Macht kaufen, dann gibt es, solange der Markt funktioniert, beide Seiten. In dem Moment, wo der Staat eingreift, ist der Markt kaputt, auch der Meinungsmarkt.
Wann haben Sie denn zum ersten Mal gedacht, ich möchte nicht mehr nur über Politik schimpfen, sondern selbst auch Politik machen, um genau so etwas oder so jemanden entgegenzuwirken? Diese Themen sind ja, die treiben uns ja schon seit vielen Jahren um, und Geld ist Macht für viele Menschen und wir können ja eh nichts ändern, aber es gab ja wahrscheinlich diesen einen Moment in Ihrem Leben vor vielen Jahren, an dem Sie dann festgestellt haben, okay, das ist jetzt für mich der Zeitpunkt, auch selbst in die Politik einzutreten. Wann war der?
Das ist am Ende sicherlich ein Prozess gewesen, aber es gab sozusagen einen Punkt, an dem ich dann, und auf den spielen Sie ja an, gesagt habe, Mensch, einfach mal probieren. Also es war sehr spontan, das merken Sie an meinen Worten schon, es war überhaupt nicht geplant, ganz im Gegenteil. Ich wollte das eigentlich nie, und mein Großvater hat ja immer gesagt, Mädels, tretet nie in eine Partei ein. Aber als ich im Herbst 2012 auf die Truppe gestoßen bin, damals schon rund um Bernd Lucke, die einfach aus meiner Unternehmersicht und auch aus meiner Sicht als Mutter Themen angesprochen hat, die ich für relevant hielt, da habe ich gesagt, Mensch, die Truppe ist interessant, das kann ich mir vorstellen. Da gucke ich mal hin. Wohl wissend ist ja falsch, wohl annehmend, aber falsch annehmend, dass das überhaupt nichts führen würde. Also ich hatte nicht im Entferntesten daran gedacht, dass das Projekt erfolgreich sein würde, sondern ich hatte Freude und Lust, mit diesen Menschen etwas zusammenzumachen. Weil da gerade am Anfang der AfD oder im Vorfeld eine ganze Reihe von spannenden Persönlichkeiten unterwegs waren, denen ich persönlich zugetraut habe, dass sie gute Ideen entwickeln. Und dann kam sozusagen meine Gründungsenergie vielleicht dazu. Ich war ja damals aus der Firmengründung erst ein paar Jahre raus, dass ich gesagt habe, Mensch, einfach mal probieren. Auch wenn es nichts wird, nicht schlimm.
Aber das ist ja ein guter Ansatz. Einfach mal machen. Man kann ja im Leben scheitern und wir alle scheitern irgendwann. Ob es jetzt mit einem Projekt ist, mit einem Unternehmen, man muss wieder aufstehen lernen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir verlernt haben in Deutschland, dass Scheitern überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern es nicht zu probieren vielleicht etwas ist, was man nicht tun sollte. Ja? Einfach mal machen. Und als Sie 2013 die AfD mitgegründet haben, da hat ja Deutschland auch über die Euro-Rettung diskutiert, über Griechenland, die Staatsschulden. Was mich heute interessiert, liebe Frau Dr. Petri, was hat Sie denn an der frühen AfD, an der frühen Alternative für Deutschland zu diesem Zeitpunkt überzeugt?
Na, ich habe sie ja mitgegründet. Das heißt, ich habe ja das erste Programm zusammen mit Bernd Lucke geschrieben und mit anderen diskutiert. Was mich daran vor allen Dingen gereizt hat, gerade am Anfang, war, selbst gestalten zu können. Und das, worauf Sie anspielen, ist ja die Frage, was waren die Inhalte, was waren sozusagen die Ideen, die ich gut fand, die mich gewonnen haben inhaltlich. Naja, das kann man immer mit wenigen Sätzen beschreiben. Die AfD 2013 in ihrer Konzeption hat viele Ideen transportiert, die ehemals Ideen der FDP und der CDU waren. Da war ganz viel Marktwirtschaft, da war ganz viel Familienbild, die Idee, dass Familien eine Gesellschaft trägt, aber dass es am Ende auch eine Trennung zwischen der staatlichen und der privaten Sphäre gibt. Das Problem, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch, war aber auch schon damals, dass es im Grunde neben dem verständlichen Protest keine gemeinsame Linie gab. Das habe ich damals aber für normal gehalten. Im Grunde war das aber schon ein Geburtsfehler.
Also korrigieren Sie mich da gerne, so wie ich das in Erinnerung habe. Die AfD wurde ja 2013 vor allem aus Kritik an der Euro-Rettungspolitik gegründet. Und die verstand sich ja zunächst eher als, nennen wir es mal, Wirtschafts-Europa-politische Alternative. So, aber dann kamen ja relativ schnell auch andere Themen und Strömungen hinzu. Spätestens dann mit dem Erstarken des auch hier national-konservativen Flügels und Personen wie Björn Höcke. Da wurde dann schon deutlich, dass, und das haben Sie ja kurz erwähnt, dass auch innerhalb der Partei sehr unterschiedliche Vorstellungen auch darüber existierten, wie es nun weiterzugehen hat.
Ja, unbedingt. Die Wahrnehmung von außen war tatsächlich, und das liegt immer daran, dass man so eine neue Kraft selten mit mehreren Themen in die Öffentlichkeit bekommt. Das ist einfach eine Frage des Marketings. Die Hauptfrage 2013 war natürlich die Eurokritik. Und tatsächlich speiste sich ja die frühe Partei vor allen Dingen aus Eurokritikern, vor allen Dingen aus dem Umfeld der FDP und nicht so sehr, wie heute häufig geschrieben wird, aus dem Umfeld der CDU. Wir haben lediglich Merkels alternativlos im Namen aufgespießt, indem wir zwei Dinge getan haben. Wir haben es gewagt, eine Partei für Deutschland zu nennen, was damals hochkontrovers war. Findet heute gar niemand mehr so wahnsinnig kontrovers. Und wir haben ein im Grunde politisch links besetztes Wort wie Alternative davor gesetzt. Der Name war schon eine Provokation. Aber im Grunde war es in der Tat Eurokritik. Wobei ich immer sage, die Migrationskritik war bereits programmatisch angelegt. Und tatsächlich gab es dieses eine Plakat im Bundestagswahlkampf 2013, bei dem ich mein Gesicht dafür hergegeben habe, was sowohl familiär als auch gesellschaftlich schon damals mir Probleme bereitet hat. Da stand einfach nur drauf, Einwanderung braucht strenge Regeln. Mhm. Ja? Also eine Selbstverständlichkeit aus meiner Sicht. Aber das war damals eben tatsächlich nur schwer in der Öffentlichkeit zu sagen und hat natürlich auch provoziert. Was will ich damit sagen? Es gab sowohl die gesellschaftspolitische, These innerhalb der Partei, die war in der Öffentlichkeit nicht so präsent. Die wurde dann erst 2015 präsenter mit dem Aufwachsen der Migrationszahlen. Insofern gab es beides. Aber in der Tat, es gab verschiedene Richtungen. Und anders als in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, gab es drei Richtungen. Es gab die freiheitliche, also die gerade das Verhältnis, was soll der Staat tun, was soll er lassen, betraf. Es gab einen sehr konservativen Ansatz. Das war Bernd Lucke, der das immer auch klar sagte. Es gibt ein Zitat von ihm, wo er sagt, ich bin kein Liberaler. Das stimmt, 30 Jahre CDU, würde niemand widersprechen. Und es gab aber auch damals schon einen, nennen wir ihn sozialpatriotischen Ansatz, sozialkonservativ, wo vielleicht ein Alexander Gauland hingehörte und dann aber ganz klar in Richtung sozialpatriotisch oder andere mögen es anders nennen, Björn Höcke und andere Personen, die ja von Anfang an mit in der Partei waren, abgebildet wurde medial immer im Grunde nur wirtschaftsliberal versus nationalistisch und das stimmt eben damals auch schon nicht.
Ja, also es gab dann 2015 diesen Machtwechsel von Bernd Lucke zu Ihnen. Da haben sich dann auch die Konflikte so ein bisschen weiter verschärft. Sie haben ja dann irgendwann erkannt, dass sich Kräfte durchsetzen, deren politischen Kurs Sie nicht unbedingt mittragen wollten. An welchem Tag oder Monat haben Sie das denn im Rückblicken festgemacht?
da gab es keinen einzigen Tag. Da gab es viele Tage und es war ein Prozess und der Kampf lief eben, wie gesagt, zwischen diesen drei Lagern im Grunde ab 2014. Hm. Da begann auch das sehr starke Unwohlsein von Bernd Lucke, mit dem ich ja, wo ich sage, es war schade, dass man sich damals nicht geeinigt hat. Dafür gab es viele Gründe, aber diese Konflikte kulminierten sicherlich 2017 mit mehreren dramatischen Zwischenstufen in dem Parteitag, an dem ich versucht habe, die Partei vor die Wahl zu stellen, einen konstruktiven Kurs einzuschlagen, um koalitionsfähig zu werden, was gerade für das ganze Klientel um den Flügel und um Björn Höcke absolut nicht gewollt war, die es ja bis heute als Errungenschaft verkaufen, nicht zu regieren, nicht zu gestalten. Und was aus meiner Sicht sowohl als Wähler als auch als Politiker einfach ja bis zu einem gewissen Maß auch feige und unehrlich ist. Insofern, den einen Tag gab es nicht. Es war ein Kampf, wie in jeder anderen Partei diese Machtkämpfe ja auch ablaufen, wie man das in der CDU sehen kann, wie man das in der SPD vielleicht weniger sehen kann, passiert es aber auch, oder bei den Grünen. Insofern, nicht der eine Tag. Es kulminierte letztlich 2017 in der ganzen Frage, wie man sich auf diese Bundestagswahl vorbereitet.
Genau, und da gab es den April 2017, da haben Sie nämlich kurz vor dem Bundesparteitag dann in Köln Ihren Verzicht auch auf eine Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl erklärt. Und nach dem Parteitag beendeten die Spitzenkandidaten Alexander Gauland und Alice Weidel, wie man den Medien entnehmen konnte, die Kommunikation zu Ihnen. Was hat das denn mit Ihnen ganz persönlich gemacht?
Ich weiß gar nicht, ob das so entscheidend ist, was das mit mir persönlich gemacht hat. Also wenn man Parteiinnenleben kennengelernt hat, das kann jeder bestätigen, der mal in einer Partei war, dann laufen innerhalb eines solchen Apparates, ich sage mal ähnlich wie in einem Konzern, ganz viele Dinge ab, die sich ein normaler Bürger, auch ein mittelständischer und kleiner Unternehmer im Grunde gar nicht vorstellen kann, weil Machtapparate sehr merkwürdige Verhaltensweisen hervorbringen. Das hat mit Menschlichkeit oder Ehrlichkeit, so wie man das normalerweise seinen Kindern beibringt, eben alles nichts mehr zu tun. Da ging es nur noch um die Machtfrage. Und ich habe eine Machtposition zu einem Zeitpunkt aufgegeben, als sie die allergrößte war, die ich in diesem Apparatpartei jemals inne hatte, weil es mir darum nicht ging, sondern weil ich inhaltliche Entscheidungen erzwingen oder herbeiführen wollte. Und ja. Als das nicht funktioniert hat, habe ich diesen Posten aufgegeben. Und insofern war diese Phase nach diesem Parteitag, in der die inhaltliche Entscheidung von der Partei verweigert wurde, weil sie eben nicht entscheiden wollten, was sie sein wollten, sondern lieber sich damit abgefunden haben, nicht zu entscheiden, was für jeden klar denkenden Menschen ja auch eine Entscheidung war. Diese Phase bis zur Bundestagswahl habe ich der Partei gelassen, um zu sehen, ob das persönliche Zurücktreten von einer solchen Machtposition dazu führt, dass sich inhaltliche Dinge klären können. Und innerhalb der Kampagne, wir haben das gerade erwähnt, allein dadurch, dass man im Prinzip die Kommunikation abgebrochen hat, Wahlplakate versucht hat zu verhindern und andere lustige Dinge, die so in Parteien passieren, aber in allen Parteien, ist mir klar geworden, dass es zu dieser Entscheidung nicht kommen wird.
Und Sie sind ja dann auch Ende September 2017 aus der AfD ausgetreten. Das ist richtig, ja?
Ja, ich bin am Tag nach der Bundestagswahl, genau, habe ich ja verkündet, dass ich der Fraktion gar nicht erst angehören werde. Die formiert sich ja immer erst einige Tage nach einer solchen Wahl. Also ich war ab Tag 1 im Bundestag fraktionslos oder unabhängig, je nachdem, wie man das betrachten möchte, und bin dann ein paar Tage später auch aus der Partei ausgetreten.
Dann, also spätestens da wurde Ihnen ja auch klar, diese Partei entwickelt sich in eine Richtung, die Sie persönlich auch nicht mehr vertreten konnten. Jetzt so 10, 11 Jahre später, liebe Frau Dr. Petri, wie blicken Sie denn heute auf die AfD?
Naja, die AfD ist eine legitime Partei, auch wenn ich sie natürlich seit 2017 schon nicht mehr wähle. Es hätte sie nicht gegeben ohne das politische Versagen der anderen Parteien. Insofern hat sie ihren Platz im Spektrum und man muss mit ihr reden. Also ich halte das, was wir an Brandmauer erleben seit Jahren, für eine absolute Katastrophe. Und zwar aus vielerlei Gründen. nicht nur, weil man damit den Wähler vor den Kopf stößt, weil man Korrekturen der politischen Richtung verhindert, sondern weil man letztlich auch das Fundament einer repräsentativen Demokratie beim Wähler untergräbt. Und das heißt nicht, dass ich mit der AfD nicht viele Dissenser habe, weil das, was ich an drei Richtungen angesprochen habe, freiheitlich, konservativ, sozialpatriotisch oder manche andere würden sagen auch nationalsozialistisch, was einige Figuren angeht, das ist etwas, was am Ende in einer Gesellschaft durch Wählerrepräsentanz ausgefochten werden muss. Es gibt dieses Dreieck politisch, sozialistisch, konservativ, freiheitlich. Und da die anderen Parteien über Jahrzehnte letztlich ihr Profil verloren haben, ist klar, dass diese Lücke gefüllt wird. Hätte es die AfD nicht gegeben, damals dann hätte sich eine andere Partei gefunden.
Ja, richtig. Ja. Ja, das ist wohl wahr und die Zeiten sind nicht einfacher geworden. Ich möchte mit Ihnen aber heute auch so ein bisschen über, nicht nur über die Politik sprechen, sondern auch über den Menschen dahinter. Und was mich wirklich auch interessiert, merkt man denn selbst, wenn man mächtig wird oder merkt man nur, dass plötzlich mehr Menschen über die eigenen Witze lachen?
Ja, natürlich merkt man das, weil Menschen, die allermeisten Menschen, sich nicht an Persönlichkeiten oder an der Person orientieren, sondern sie orientieren sich an einer hierarchischen Position. Ja, klar. Also das merkt man, aber wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat, dann kann man das auch sehr gut einordnen. Und ich war Gott sei Dank immer gesegnet mit einem sehr ehrlichen Umfeld, sowohl familiär als auch in der Partei. Gab es immer mindestens eine Handvoll, wenn nicht zwei Handvoll von Menschen, die immer sehr oft mit mir geredet haben. Insofern, ich glaube, man muss sich dieses Netzwerk bauen und muss sich ganz bewusst auch mit anderen Meinungen konfrontieren lassen. Aber das war das, was mir eigentlich in der gesamten politischen Arbeit immer am meisten Freude gemacht hat. Es war nicht das Reden halten, sondern es war das Diskutieren mit den Menschen nach dem Vortrag.
Und nach der AfD, da kam dann die Blaue Partei. Warum hat denn dieses ambitionierte Projekt nicht so wirklich funktioniert in Ihren Augen?
Das hat ein bisschen was damit zu tun, was ich glaubte, was Wähler von mir erwarten. Also man kann es ganz banal sagen, die Wähler, die 2017 die AfD gewählt haben, die haben alle ihre Hoffnung in diese Partei gesetzt. Und die waren dann natürlich von mir enttäuscht, weil ich ausgetreten bin. Ich erkläre ja bis heute, warum ich ausgetreten bin. Gerade am Wochenende wieder beim Wahlkampf in Neubrandenburg. Aber es passiert mir eigentlich ständig. Und die Blaue Partei kam zu früh. Das Zeitfenster war nicht da. Für viele Menschen war ich ja weiterhin die Ex-AfD-Vorsitzende. Ich bin meistens zu schnell. Also das passiert mir häufiger, dass Analysen und Erkenntnisse, die ich habe, dass die einfach Erkenntnisse sind, für die vielleicht die Zeit noch nicht reif ist. Also kann man ja auch beim Thema Migration und Wirtschaft und Sozialstaat und anderen Dingen sehen. Heute sind wir uns in weiten Teilen der Gesellschaft auch einig, dass es Fehlentscheidungen gegeben hat, ob das die Energiewende war, ob das die Migrationspolitik in der Form war oder. Vor 10, 15 Jahren, gibt ja Menschen, die haben das noch viel früher gesehen als ich, aber auch vor 10 Jahren war es für die meisten Menschen zu früh. Und dann muss man umgehen, dass man manchmal Dinge zu früh sieht.
Ja, es gab damals ja auch eine sehr starke Fixierung auf Sie. Die Partei wurde öffentlich vor allem als persönliches Projekt von Ihnen wahrgenommen. Und wenn Sie heute mal so ein bisschen, Sie müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber man sieht das ja auch an Sarah Wagenknecht, BSW. Das ist ja auch sehr stark auf eine Person anfangs zugeschnitten gewesen. Würden Sie das jedem nochmal empfehlen, der eine neue Partei gründet, oder sollte man sich von Beginn an breiter aufstellen?
Na, ich möchte der Einschätzung ein bisschen widersprechen, dass die AfD ein persönliches Projekt war. Ich war sicherlich sozusagen die Repräsentantin, die diesen Aufstieg sehr verkörpert hat, gerade in den Prozentzahlen, in den Umfragen bis 2017. Das stimmt schon. Aber die AfD war vor allen Dingen getragen, und das ist, glaube ich, auch ihr größtes Problem nach wie vor, dass sie Menschen hinter sich vereint hat, die vor allen Dingen einen Protest zum Ausdruck bringen wollten. Und dass es in der Frage, wo man hin wollte, eben keine Einigkeit gab. Aber worauf sie anspielen, ist ja die Frage, soll man Projekte auf Personen zuschneiden?
Exakt.
Mensch, aber da kommen wir wieder dazu, wie Menschen sind. Menschen wählen Menschen. Menschen wählen keine Parteiprogramme. Das glauben viele Menschen zwar, aber genau genommen hat Wagenknecht ja mit ihrem Projekt genau das verdeutlicht. Sie als eine der bekanntesten politischen Figuren Deutschlands hat ihre Person dann natürlich mit Inhalten verbunden. Ja, wie plötzlich einer linken Migrationskritik und an anderen Dingen. Aber da klar wählt der Wähler, weil 80% der Bürger eigentlich unpolitisch sind, da so unsere Analyse, 20% sind interessiert und aktiv dabei, Nachrichten zu konsumieren, 80% tun das maximal im Vorbeigehen und wollen eigentlich wenig damit zu tun haben. Also insofern ist die Erkenntnis, wenn Sie ein Projekt groß machen wollen, geht es nicht ohne starke Figuren, die zu Identifikationsfiguren oder auch zu Polarisationsfiguren werden können. Das darf noch nicht das Einzige sein. Ich glaube, das ist sozusagen dann eher der zweite Gedanke dahinter. Sarah Wagenknecht ist das stärkste Asset dieser Partei. Danach kommt nicht mehr viel. Das ist der Unterschied aus meiner Perspektive zu Team Freiheit. Thomas Kemmerich und ich geben unser Gesicht dafür her. Aber dahinter steht ein ziemlich großes Netzwerk von Unternehmern und Selbstständigen und auch wiederum vielen Bürgern, die früher mal bei der FDP tätig waren, vor allen Dingen, die selbst was beizutragen haben. Und ohne die wären wir gar nichts.
Sie haben Thomas Kemmerich erwähnt, ehemaliger FDP-Politiker, und der war 2020 auch kurzeitig thüringischer Ministerpräsident.
28 Jahre, ja.
Ist ja dann auch sehr schnell wieder, nennen wir es mal, rückgängig gemacht worden. Wenn wir aber nochmal zum Team Freiheit übergehen, da gibt es CDU, CSU, SPD, Linke, Grüne, AfD, BSW und FDP und viele mehr. Also das politische Angebot in Deutschland ist jetzt nicht unbedingt klein. Welche Lücke soll denn das Team Freiheit schließen, die all diese Parteien bislang offen lassen?
Das beantwortet sich aus der Frage, welche Politikrichtung es tatsächlich gibt. Und das ist eine Frage spannenderweise, die ja keine der genannten Parteien außer Team Freiheit, vielleicht bis auf die Linke, die beantwortet das relativ klar, aber viele andere drücken sich um die Frage herum, insbesondere die sogenannten Volksparteien, nämlich, was ist denn unser Gestaltungsansatz? Also das ist ja im Grunde die Frage, die sich jeder Politiker stellen muss, wenn er losgeht, oder jeder möchte gern Politiker, sagt, wie will ich denn was ändern? Was will ich ändern und wie will ich es ändern? Und meine Erfahrung aus der Politik ist, dass die allermeisten, die losgehen, um etwas zu ändern, und das trifft auf die genannten Parteien eben, wie gesagt, zu, indem sie sagen, das muss Politik besser regeln oder das muss der Staat besser regeln. Denn der Staat ist am Ende ein Ausfluss politischer Macht, exekutive und nachgeordnete Behörden. Aber unser Ansatz unterscheidet sich davon ja fundamental darin, dass wir sagen, wir wollen den staatlichen Apparat wieder begrenzen, ob über Regulierung, Bürokratie, politische Ämter, Zahl der Ministerien, Höhe von Abgaben und Steuern, damit Bürger und Unternehmen wieder selbst entscheiden können, weil der Markt aus unserer Sicht viel besser regelt, als das Staat jemals kann. Und wenn man das jetzt in politische Fachbegriffe packen möchte, dann ist das eine, was vor allen Dingen das linke Spektrum betreibt, aber die CDU in weiten Teilen ja leider mit und auch die AfD inzwischen und auch die FDP sogar und BSW sowieso, die sagen, der Staat muss regeln, das ist der sogenannte etatistische, also von dem Wort l'état c'est moi, also der Staat bin ich, der etatistische Ansatz, der letztlich der Apparate-Ansatz, und der Gegenentwurf dazu, der andere Pol, ist zu sagen, nein, Staat soll möglichst wenig regeln, weil sich dann Dinge von selbst regeln. Und ich sage immer, weil das viele Menschen nicht mehr wissen, der größter Erfolgsfaktor für den Wiederaufstieg der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, neben der Einbindung in die westliche Hemisphäre kulturell und wirtschaftlich, war Ludwig Erhards mutiger Schritt, ganz viel Regulierung in der Bundesrepublik einfach über Nacht beiseite zu wischen. Die Aufhebung der Preisbindung, Preisdeckel, was alles wieder heutzutage passiert unter linker Ägide, sind sozialistische Instrumente, die den Markt kaputt machen. Und wo das hingeht, kann man sich in Argentinien bis zu Javier Milleis Amtsübernahme angucken. Ich sage das immer ganz provokant, aber ich glaube, es trifft zu, wir sind strukturell auf dem Weg zu Argentinien vor Milley. Und wir sind finanziell noch nicht da. Es ist noch nicht so katastrophal, aber strukturell ist es sehr, sehr ähnlich.
Wo würden Sie denn in Deutschland dann die sprichwörtliche Kettensäge als erstes ansetzen?
Bei Subventionen bei Fördermitteln, bei NGO-Finanzierung, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch beim Sozialstaat, der uns ein Drittel des erwirtschafteten Geldes inzwischen pro Jahr kostet und trotzdem ja nicht zielgenau funktioniert, weil der Staat einfach nie zielgenau sein kann. Selbst wenn es gut gemeint ist, ist es einfach nicht möglich, zentral über ein solches Instrument am Ende soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Und was ist passiert, was viel Schlimmeres? Die Gesellschaft geht daran kaputt, weil soziale und menschliche Verantwortung am Ende an den anonymen Sozialstaat ausgelagert wird. Also der Sozialstaat wäre unser erstes. Wir vertreten ja die negative Einkommenssteuer. Das ist ein Instrument, eine Sozialleistung, die nahezu ohne Verwaltungstätigkeit an jeden Bürger ausgezahlt werden könnte, aber im Gegensatz zu dem sogenannten bedingungslosen Grundeinkommen nicht auskömmlich wäre, die aber alle 500x Sozialleistungen, die wir aktuell haben und durch die ja kaum einer durchblickt, einfach beseitigen würde. Es wäre gerechter aus meiner Sicht, es wäre vor allen Dingen unkomplizierter und einfacher zu verstehen. Und das in Verbindung mit einer Flat-Tax zum Beispiel von 25% würde Arbeit schaffen. Also ich glaube, wir müssen die Selbstheilungskräfte dieses Landes entfesseln, die nach wie vor da sind, obwohl wir den Menschen leider Gottes über die letzten 20, 30 Jahre Verantwortung aberzogen haben.
Ist Deutschland denn heute tatsächlich schwieriger zu regieren als 2013 oder haben wir vielleicht auch unsere damaligen Probleme nur vergessen?
Es ist viel schwieriger zu regieren, weil aus meiner Sicht Probleme in 2013, 14, auch selbst noch 2015 und 16 einfacher zu lösen gewähren durch weniger radikale Einschnitte. Das weiß ja jeder, der ein Unternehmen führt. Also wenn die finanzielle Lage sich erst so massiv verschlechtert hat, dass mir der Bewegungsspielraum finanziell fehlt, dann ist der Schnitt viel radikaler. Und genau dasselbe gilt auch für dieses Land. Denn dass Staaten per Definition nicht in die Insolvenz gehen können, ist ja eine politische Entscheidung und kein Naturgesetz. Also wäre Deutschland ein Unternehmen, wären wir schon lange in der Insolvenz und all die dafür verantwortlich sind, wären wegen Insolvenzverschleppung und räuberischem Bankrott vermutlich vor Gericht.
Mhm. Liebe Frau Dr. Petri, was würden Sie denn tun, wenn Sie morgen für genau 24 Stunden Bundeskanzlerin wären und Sie dürften alles ändern in diesen 24 Stunden?
Die 24 Stunden reichen ja nicht aus. Und das, was ich tun würde, also massiv an die öffentlichen Ausgaben rangehen, das ist etwas ein Prozess, der sich über Monate und Jahre erstreckt. Also 5 Jahre wäre eine gute Zeit, weil man aus meiner Sicht innerhalb von 5 Jahren die Staatsquote auf 25% senken könnte. Das ist ein Wert, den wir jetzt seit Jahrzehnten nicht gehabt haben. Die Schweiz mit ihrem sehr guten Sozialsystem liegt, glaube ich, aktuell bei 32%. Also insofern, so viel könnte man aber innerhalb weniger Jahre machen. Und das wäre eine Frischzellenkur für dieses Land.
Über welchen Fehler von Ihnen können Sie denn heute lachen, der damals vielleicht auch überhaupt nicht lustig war?
Oh Gott. Der ist, glaube ich, immer noch nicht lustig. Was ich also überhaupt nicht kann, ist, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Mhm. Ich kann das, was ich denke, meistens nicht hinter einer Maske verbergen. Das führt zu lustigen Grimassen bei irgendwelchen Fotos, die Journalisten natürlich über die Jahre haufenweise von mir geschossen haben. Ich kann einfach wahnsinnig schlecht lügen. Für Politik ist besser, wenn man das kann, aber ich kann es tatsächlich nicht gut.
Also für den Wähler ist es besser, wenn er es Ihnen besser ansieht.
Ja, natürlich. Also ich finde diesen Fehler auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
Ja, also ich als Wähler finde das gut, wenn ich erkenne, ob der Gegenüber jetzt mir irgendwie etwas ins Gesicht flunkert oder mich glatt anlügt.
Okay. Aber für schöne Bilder ist es nicht so praktisch.
Das ist wohl wahr, das stimmt. Aber lieber ein authentischer Politiker als ein aufgesetzter. Zum Ende unserer heutigen Folge, liebe Frau Dr. Petri, Sie haben das auch erwähnt, Sie haben Orgel gespielt und Chorleitung gelernt. Was ist denn schwieriger zusammenzuhalten, ein Chor oder eine politische Partei?
Na, ein Chor, ganz klar.
Und bei der Orgel muss man ja Hände und Füße, ich kenne mich da jetzt wirklich nicht so aus, aber man muss ja die Hände und Füße gleichzeitig koordinieren. Ist das denn rückblickend vielleicht die perfekte Ausbildung auch gewesen für Parteipolitik? Vieles gleichzeitig zu erledigen?
Also multitaskingfähig zu sein, ist sicherlich für die Politik gut, weil man so viele Dinge eigentlich gleichzeitig im Blick behalten muss. Aber vor allen Dingen ist Musik für mich Therapie und Hobby und vermutlich noch viel mehr. Emotionale Heimat. Also insofern, ich glaube, das ist sicherlich für Politik auch wichtig, dass man in seinem Leben noch andere Dinge hat als Politik. Und das war bei mir natürlich immer die Familie, das war die unternehmerische Tätigkeit, das ist der Garten, in den ich ja, wenn ich links rüber schaue, rausgucken kann. Aber das ist immer eben auch die Musik gewesen.
Und wenn Sie abends mal trotz Ihrer vielen Termine Zeit haben, zu Hause sitzen vor dem Fernseher und das geliebte öffentlich-rechtliche Fernsehen anschauen oder auch private Sender oder Streaming, gibt es da irgendwie zum Beispiel auch ein Trash-Format, bei dem Sie hängen bleiben? Oder geht das komplett an Ihnen vorbei?
Das geht komplett an mir vorbei. Tatsächlich habe ich seit vielen, vielen Jahren fast kein lineares Fernsehen mehr geschaut. Und wenn ich mir ÖRR anschauen muss, dann eigentlich nur online, um irgendeine Talkshow nachzuvollziehen oder zu analysieren oder. Also,
Und dann nehmen wir mal an, RTL würde Ihnen als Team Freiheit eine Parteienspende, erstmal ganz fiktiv gedacht, natürlich eine Parteienspende über 1 Million Euro anbieten, dafür, dass Sie ins Dschungelcamp einziehen. Würden Sie das tun?
Also ich hoffe, ich enttäusche jetzt niemanden. Ich habe mir das nie angeschaut. Ich müsste mich also erstmal informieren. Also ich habe so eine grobe Vorstellung, ja. Ob ich das machen würde, also wenn Sie mich spontan fragen würden, sage ich nein.
Gut, dann denken Sie nochmal drüber nach. Und wenn wir uns in 5 Jahren wieder treffen, dann geben Sie mir gerne eine Antwort. Aber was mich auch noch interessiert zum Ende der Folge, Sie haben ja schon bemerkenswert viele Berufe auch gehabt. Wenn Sie einen meiner bisherigen Podcast-Berufe für eine Woche ausprobieren müssten, ich nenne Ihnen jetzt ein paar, welchen nehmen Sie denn? Also Sie haben die Auswahl zwischen einer Tatortreinigerin, einem Sensenlehrer, einer Kuhfriseurin, einer Dildo-Designerin oder einem Callgirl.
Welchen nehme ich? Nur kurze Nachfrage. Also es käme sowieso nur Sensenlehren oder Kuhfriseuren in Frage. Aber was macht man? Also Sensenlehren, ist das jemand anderem beibringen, wie man die Sense benutzt im Garten?
Das ist tatsächlich so. Also so das Dengeln lernen, eine alte Kunst.
Ja, dann ist das, nehme ich ja sofort das. Auch weil der Kuhfriseur, den fand ich auch ganz spannend. Weil ich Kühe einfach unfassbar gern mag, so wie viele andere Tiere auch. Aber tatsächlich versuche ich gerade selbst Sensen zu lernen und ich finde das wirklich schwer als Frau, diesen richtigen Dreh rauszukriegen, weil wir so einen großen Garten haben. Also ja, das würde ich total gern können und es gern an meine Kinder weitergeben, damit die dann statt meiner das hohe Gras abschneiden.
Dann halten wir fest, Dr. Frauke Petri könnte vielleicht im nächsten Leben auch zur Sensenfrau werden. Und passend zum Podcast, meine letzte Frage heute an Sie. Wann hat das Leben Sie denn zuletzt ziemlich schüchtern oder auch nüchtern gemacht?
Ich glaube, das mit dem Schüchtern, das war noch das. Also schüchtern, wenn es überhaupt einen Moment gibt, wobei das eher, ob es passt, müssen Sie sagen. Also als meine erste Tochter geboren wurde, 2002, das war der Moment, in dem ich ehrfürchtig war. Weil in einem solchen Moment einem plötzlich das Leben und die Endlichkeit dessen also auf so viele verschiedene Weisen bewusst wird. Das ist vielleicht nicht schüchtern, aber trifft es vielleicht am ehesten. Ansonsten bin ich einfach nicht schüchtern. Ich war immer schon frech. Ich falle Leuten leider ins Wort, wenn ich das Gefühl habe, dass mir das alles zu lange dauert. Darunter leidet auch mein Ehemann und meine Kinder hin und wieder oder auch andere Leute. Also das Schüchtern passt bei mir einfach nicht. Und nüchtern bin ich, glaube ich, viel zu häufig. Also ich weiß, wie enttäuscht 2014 nach unserem Wahlsieg in Sachsen meine Mitstreiter waren und wir hatten wirklich ein tolles Ergebnis erzielt mit dem Einzug in den Sächsischen Landtag, dass ich keine überschießende Freudesrede gehalten habe, sondern stattdessen gesagt habe, jetzt geht die Arbeit erst richtig los und bitte betrinkt euch nicht mit diesem Erfolg. Also insofern nüchtern bin ich, glaube ich, die meiste Zeit.
Das ist gut. Ich lege aber noch eine allerletzte Frage nach, dann bin ich wirklich still. Wenn Sie irgendwann wirklich endgültig mit Politik aufhören, woran werden wir denn erkennen, dass Sie es diesmal ernst meinen?
Also welcher Mensch hat im Leben das Recht darauf, von einem anderen eine solch endgültige Entscheidung zu verlangen?
Ja.
Also ich verlange das von niemandem. Und ich habe ja auch nach meinem Austritt aus der AfD und auch der sauberen Beendigung der Blauen Partei nie gesagt, dass mich Politik nicht mehr interessiert. Ich bin immer vorher, auch vor Eintreten in die aktive Phase, ein interessierter Mensch gewesen. Also insofern ist diese Frage nahezu nicht zu beantworten und ich würde sie auch niemandem anderen stellen. Und deswegen glaube ich auch, ist es fair, dass ich die gar nicht beantworten kann und möchte.
Sehen Sie, und fürs Protokoll, bleiben Sie uns bitte auch erhalten. Also das war jetzt natürlich nicht so gemeint, dass Sie morgen hier den Stecker ziehen sollen. Außer Sie möchten dann zur Sensenfrau sich umschulen lassen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Ich habe da ein paar Kontakte, die ich Ihnen auch geben kann.
Da komme ich doch zurück.
Da freue ich mich jetzt schon drauf, liebe Frau Dr. Petri. Das war ein großes Vergnügen mit Ihnen. Es hat Spaß gemacht und ich glaube, das mit dem ins Wort fallen, das haben wir auch ganz gut hinbekommen. Also das ist nicht passiert heute.
Das haben Sie gut gemanagt.
Danke. Kann ich nur zurückgeben. Alles erdenklich Gute Ihnen. Bleiben Sie gesund und bis ganz bald.
Vielen Dank.
Das war Schüchtern bis Nüchtern. Der Podcast mit André Puchter. Fast live aus Berlin.